Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag hier 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in der letzten Woche haben wir den ersten Teil einer Veranstaltung versendet, die am 17.03. im Centro Soziale stattgefunden hat, veranstaltet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg mit dem Titel Keine offenen Fragen, Hamburg und der NSU. Ja, in der letzten Woche ging es um die Verbindung der Neonazi-Szene Hamburgs nach Thüringen zum NSU, Eingebundenheit des NSU-Netzwerk und auch die Geschichte des Rechtsterrorismus in Hamburg. In dieser Woche wird es um die Ermittlungen und die Aufarbeitung in Hamburg gehen. Die ganze Veranstaltung kann sozusagen zusammengebastelt werden auf einprozess.blogsport.eu. Dort sind dann beide Teile eben zu finden. Und jetzt hören wir, wie gesagt, den zweiten Teil dieser Veranstaltung.
Ja, genau, der NSU ist dann eben 1998 untergetaucht und fängt dann 2000 an, Morde zu begehen, so eben auch in Hamburg. Und natürlich schließen sich dann eben Ermittlungen an, wieder ein offizielles Statement. Das heißt, was es aber in Hamburg nicht gibt, ist ein strukturelles Versagen unserer Sicherheitsorgane. Die Hamburger Sicherheitsbehörden sind nicht Bestandteil oder Ursprung zentraler Versäumnisse. So, gucken wir uns da mal an, was da sozusagen so vorliegt dazu. Also Hamburg ist eben der dritte Mord am 27. Juni 2001, also recht am Anfang der Mordserie, aber trotzdem ist natürlich dann relativ schnell klar, dass es Teil von einer Serie sein muss. Es wurde ja identifiziert anhand der Waffe, also anhand der Cessna, mit der gemordet wurde. Deswegen hieß das auch, als es noch nicht rassistisch Stöhnermorde hieß es auch Cessna-Mordserie. So. Und dann setzt sich da in Hamburg die Mordkommission dran und es wird bis 2002 ermittelt. Dann laufen die Ermittlungen so ein bisschen auf Sparflamme. Das wird begründet auch damit, dass eben der 11. September 2001 die Anschläge in New York, dass ja da die Hamburger Behörden eben sehr stark involviert sind, weil die eben in Hamburg geplant wurden. Und das ist dann sozusagen auch im Nachhinein die Begründung, dass diese Mordkommission nur sehr auf Sparflamme sozusagen im Fall Süleyman-Taschkebrü ermittelt. Was ja da sozusagen wichtig ist, ist, dass in Hamburg da sofort fast noch mehr als überall anders Scheuklappen aufgesetzt wurden, dass es sich nur um organisierte Kriminalität aus einem Milieu irgendwie handeln kann. Also dass es auf gar keinen Fall irgendwie einen rassistischen Hintergrund oder sowas haben kann, sondern es wird festgestellt, der hat irgendwie Kiezkontakte. Kiezkontakte zu haben ist in Hamburg jetzt eigentlich nicht so eine Besonderheit, aber dort wird eben gleich gesagt, das kann auch nur jemand aus diesem Milieu sein. Im Grunde sind das ja auch rassistische Annahmen zu sagen, es muss sich um Spielschulden, Schutzgeld, und ähnliches organisierte Kriminalität eben handeln. Es gibt ja bei allen deutschen Behörden so eine Einteilung Rechtsextremismus, Linksextremismus, Ausländerextremismus oder eben Kriminalität. Und da gibt es eben immer bestimmte Klischees und Vorstellungen und genau die werden eben auch in diesem Mordfall angewandt. Und das heißt, dass der Vater, der seinen Sohn eben tot findet, der sagt dann bei der Polizei aus, dass er zwei deutsche Männer gesehen hat. Das ist im Grunde egal. Viel wichtiger ist, dass irgendwie eine Nachbarin Tage davor einen Streit gehört haben will in einer fremden Sprache. Ganz aufgeregt. Und das ist dann sozusagen so ein Ansatzpunkt und eben diese Kiezkontakte, dass das nur auf dieser Schiene läuft. Also es geht eben so weit, dass dann später 2005 werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Wer leitet die? Das ist Felix Schwarz, der ist damals stellvertretender Leiter vom Bereich organisierte Kriminalität gewesen. So. Und Dann wird die Ermittlungsgruppe eingebunden in die bundesweite Ermittlungsstruktur, nämlich die BAO Bosporus. Auch da wurde ja schon viel drüber geschrieben, wie es sich mit diesem Namen eben verhält. Und ja, dort tritt dann Hamburg relativ dominant auf, als es darum geht, oder als diskutiert wird, dass es sich auch um einen Einzeltäter handeln könnte. Und zwar einen Einzeltäter, der vielleicht aus rassistischen Motiven handelt. Also niemand, nicht organisierte Kriminalität, sondern irgendwie Einzeltäter. Da interveniert Hamburg und sagt zum einen, die Fallanalyse, die das darstellt, die ist nicht professionell genug. Die wollen dann eine eigene machen. Und Hamburg interveniert auch, als es darum geht, mit dieser Annahme an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist aber auch noch ein bisschen in einen größeren Rahmen eingebettet, weil diese Annahme, die wird 2006 gemacht und 2006 war ja auch die Fußballweltmeisterschaft der Herren in Deutschland. Also da kann man schon spekulieren, dass da vielleicht nicht so gerne damit an die Öffentlichkeit gegangen worden wäre mit der Meldung, ja, wir haben hier Nazis, die ermorden Leute, aber wir wissen nicht, wo die sind, wer die sind und wie wir die bekommen können. Also das wäre dann wahrscheinlich bei Die Welt zu Gast bei Freunden nicht so gut angekommen. Und genau, da spielt eben Hamburg auch eine große Rolle, dass sie dagegen sozusagen intervenieren. Die haben dann eine eigene Fallanalyse und da wird natürlich nochmal in den Vordergrund gestellt, dass sich garantiert um organisierte Kriminalität handelt. Und wenn die anderen diese Einzeltäter-These weiterverfolgen würden, dann werden sie dafür, dass der Hamburger Fall sozusagen ausgegliedert wird und da weiter in Richtung Milieu irgendwie ermittelt wird, wenn die anderen sozusagen schon darauf bestehen. Ja, und später, das ist ja sozusagen das Ermittlungshighlight in Hamburg, wird ja auch noch ein Hellseher eingeflogen, der sozusagen mit dem toten Süleyman Taşgüprü Kontakt aufnimmt für die Polizei und auch der, welch Zufall, sieht irgendwie angeblich irgendwelche Menschen nicht deutschen Aussehens, die da irgendwie dran beteiligt waren. Und dann geht die Polizei Hamburg sozusagen noch mehr auf diesen Ermittlungsansatz ein. Also das wird da sozusagen bestätigt. Ja, und dann die Ermittlungen in Richtung rechts. Nochmal ein offizielles Statement. Auch lagen in Hamburg keine Erkenntnisse vor, die auf einen rechtsextremistischen Tathintergrund der Tatserie und insbesondere des Falles in Hamburg hindeuteten und Anlass hätten geben können, in diese Richtung weiter zu ermitteln. So, auch da ist es natürlich nicht ganz so, wie das sozusagen offiziell behauptet wird. Von Anfang an sagen Zeugen, also es werden einfach viele Zeugen vernommen und die spekulieren dann auch, wer hätte es sein können. Und die sagen dann, es gibt also mehrere Zeugen, die da zur Polizei sagen, wir glauben, das war jemand mit rechtem Hintergrund, wir glauben, das war Neonazis oder wir glauben, dass es einen rassistischen Hintergrund hat. Und die eine Aussage geht so ungefähr, dass eben gesagt wird, ich glaube, das waren Nazis, die Grauen Wölfe hätten dazu nicht die Macht und die PKK könnte das, aber ich glaube nicht, dass die das waren. Und es wird dann in dem Protokoll nicht weiter gefragt nach möglichen rechten Hintergrund, sondern es wird nur notiert, PKK hätte dazu irgendwie die Ressourcen. So, also das wird eben aus diesen Aussagen rausgenommen. Das zum einen, da wurde gar nicht weiter ermittelt. Es wird zwar von sozusagen offizieller Seite auch immer behauptet, man habe genauso intensiv mögliches rechtes Motiv geprüft, aber es gab halt einfach nichts, was darauf hingedeutet hätte. Aber dafür finden sich zum Beispiel in Akten keine Belege. Es gibt diese Befragung von dem Felix Schwarz, dem Polizisten. Er wird befragt beim Bundestagsuntersuchungsausschuss. Und da fragt eben die Obfrau Högel von der SPD, ja, sie sagen ja, sie hätten da ermittelt, aber es findet sich ja gar nichts in den Akten wieder. Also da wurde zumindest eben nichts aufgeschrieben und man kann eben auch davon ausgehen, dass eben auch nicht groß in die Richtung ermittelt wurde. Dabei gab es einen ganz klaren Anhaltspunkt, lässt sich im Nachhinein natürlich immer leicht sagen, aber der Anschlag in der Kölner Kolbstraße 2004, da fließen eigentlich ganz viele Fäden zusammen, weil da gibt es ja diese Videoaufnahmen, wie Mundlos und Böhnhardt die Fahrräder hinschieben in die Kolbstraße und 2005, ein Jahr später, werden diese Bilder dann auch den Zeugen der einzelnen Morde vorgelegt, die gesagt haben, sie haben entweder irgendwie deutsche Männer gesehen oder die gesagt haben, sie haben Männer auf Fahrrädern gesehen. Und die sagen, ja, da gibt es eine Ähnlichkeit. Auch in Hamburg sagt der Vater, ja, dort gibt es eine Ähnlichkeit. Er kann sich nicht mehr so ganz dran erinnern, was ja auch nach 4 Jahren relativ klar ist. Man hätte es ja auch schon ein Jahr vorher vorlegen können, das wurde eben nicht gemacht. Und in dieser Senatsmitteilung wird eigentlich nochmal so ein bisschen Seitenhieb auch dem Vater so ein bisschen Vorwurf gemacht, weil er konnte sich ja nicht mehr so richtig dran erinnern, als ihm dann die Fotos vorgelegt wurden. Also das ist einfach sehr perfide, wie das da beschrieben wird. Aber die Bilder werden vorgelegt und die Zusammenhänge werden auch in Zeitungen ja so gesehen. Also man berichtet über die Mordserie und man sagt, ja, da gibt es auch Verbindungen zu dem Anschlag in der Kolbstraße. Auch im Hamburger Abendblatt findet sich das. Und in der Kolbstraße selber wurde auch, da wurde zwar sehr schnell gesagt, das hat gar keinen terroristischen Hintergrund oder irgendwas, aber es gibt schon Zeitungsartikel, vor allen Dingen in Köln, wo die AnwohnerInnen in der Kolbstraße befragt werden, wer war das? Und die sagen da auch, wir glauben, es waren Neonazis. Und das wird dort eigentlich relativ offen verhandelt. Das ist der eine Punkt, wo man, finde ich, drauf hätte kommen können, wenn das in Verbindung steht, da spekuliert wird, es sind Neonazis. Genau, da hätte man so den Gedanken haben können. Und gleichzeitig kam kurz vorm Kolbstraßenanschlag gab es ein internes Papier, wo sozusagen die Möglichkeiten des Rechtsterrorismus ausgelotet werden. Und dort werden auch nochmal explizit die 3 Jena Bombenbauer, so werden sie da genannt als jemand, die diese Ressourcen sozusagen hätten, um rechtsterroristisch tätig zu werden. Aber an dieses Papier denkt sozusagen nach dem Anschlag in der Kolbstraße niemand mehr so richtig. Aber das hätte meines Erachtens ein Punkt sein können, an dem vielleicht das Rätsel ein Stück weit gelöst wird. Aber wird es eben leider nicht. Und die sich anschließenden Morde können eben dann auch nicht verhindert werden. Was bei dem Thema Ermittlungen in rechte Richtung natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, ist eben der institutionelle Rassismus. Auch das gibt es in Hamburg, wenig überraschend, aber da gibt es eben die Aussagen von dem Felix Schwarz zum Beispiel vom Bundestagsuntersuchungsausschuss, also das, ne, nachdem klar ist, dass das Neonazis waren, nachdem klar ist, worum es sozusagen geht, sagt er aber trotzdem immer noch über Süleyman Taşgöprü, er war das, was wir beim LKA einen ganz normalen türkischen Mann genannt haben, leidenschaftlich, sehr energisch und dominant im Wesen. So, also das sagt er da immer noch, also rassistische Zuschreibungen. Und über den Vater sagt er, man hätte ein ausführliches Vorgespräch geführt, wobei es inhaltlich darum ging, die Hintergründe der Vernehmung zu erläutern, um mögliche vorhandene ethnische Barrikaden, nämlich Vorurteile des Vaters gegen die Polizei, zu minimieren. So, also das wirft nochmal so ein Licht darauf, wie da in Hamburg eben vorgegangen wurde, wie da die Denkweisen waren, wie eben gedacht wurde über den Ermordeten und wie gedacht wurde auch über sein Umfeld. Und man kann eben auch für Hamburg sagen, dass es da eben diesen institutionellen Rassismus mindestens gab. Institutioneller Rassismus wird ja deswegen gesagt, weil man sozusagen nicht sagen möchte, die einzelnen Polizisten, Polizistinnen sind irgendwie rassistisch, sondern man sagt, die Strukturen sind rassistisch. Aber man kann eben schon dann auch, ja, das bei einzelnen Personen eben feststellen. Genau, und jetzt waren wir auch schon nach 2011. Da können wir uns auch nochmal die Aufarbeitung in Hamburg eben angucken, also wie nach 2011 damit umgegangen wurde. Arno Münster von der SPD Hamburg sagt, es hätte intensives Aufklärungsbestreben mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegeben. Das stellt er so dar. Naja, also in Hamburg gab es auch wie bundesweit die großen Versprechungen, dass eben auf jeden Fall alles aufgeklärt wird. Und der damalige Innensenator Neumann, der hat sich auch ganz erschüttert immer wieder gezeigt. Aber den Versprechungen ist eben nicht so viel gefolgt. Und gleichzeitig gab es aber auch in Hamburg jetzt auch nicht so den großen öffentlichen Druck leider. Also tatsächlich ist es so, wenn man sich manchmal irgendwie mit Leuten über das Thema unterhält, manche sind auch durchaus überrascht, dass Hamburg überhaupt ein Tatort ist, weil das findet einfach in der bundesweiten Wahrnehmung gar nicht so statt. Und eigentlich ja, gehört Hamburg da ein bisschen mehr mitten rein, meines Erachtens. Genau, NSU war dann immer wieder Thema im Innenausschuss und dort ist das häufig ja eigentlich verlacht worden. Also das ist vor allen Dingen Christiane Schneider von der Linksfraktion diejenige gewesen, die probiert hat, irgendwie die Aufklärung voranzutreiben. Und die, ja, zum einen wurde immer wieder gesagt, ach, schon wieder und so lange und können wir nicht mal jetzt zum Punkt kommen, ist ja auch schon so spät. Und es wurde auch immer mit so Witzchen abgetan, dass, ja, nur weil man immer wieder nachfragt, heißt das ja nicht, dass man dadurch mehr Wahrheiten bekommt. Und eben verschiedentlich wurde es dort im Grunde verlacht. Wo das auch Thema ist in der PKK, das ist die Parlamentarische Kontrollkommission, dort wird der Verfassungsschutz kontrolliert, die tagen geheim. Das läuft dann aber so, dass die Abgeordneten, die dort sitzen, die haben keine Akteneinsicht. Das heißt, die können den Verfassungsschutz was fragen, die können aber nur Fragen stellen, auf die sie sozusagen selber gekommen sind oder so aus der Zeitungslektüre. Und der Verfassungsschutz antwortet dann, aber auch die können ja im Grunde antworten, was sie wollen, weil da gibt es ja dann auch wieder keine Akteneinsicht, wo man das kontrollieren kann, was die einem geantwortet haben. So, dort ist das, wie gesagt, immer mal Thema, aber da ja, ist eben nichts bekannt. Und dann gab es den Senatsbericht von 87 Seiten, das habe ich vorhin ja schon angedeutet, der beschreibt so ein bisschen, was in Hamburg da für Strukturen sind. Dann wird da eigentlich nochmal ausführlich beschrieben, dass auch die Behörden alle sehr vorbildlich gehandelt haben. Und dann besteht dieser Bericht eigentlich daraus, dass zusammengefasst wird, was in den Untersuchungsausschüssen so gelaufen ist. Und dann gesagt wird, was da für Hamburg-Bezüge waren. Was dann, wo dann auch mal so steht, ja, da gab es einfach keinen Hamburg-Bezug. Oder wo dann vielleicht auch mal ein kleinerer Vorwurf gegen Hamburg drin steht, der dann aber sozusagen gleich in diesem Bericht entkräftet wird und ihm gesagt wird, so ist das gar nicht gewesen. Und dann ist auch noch ein größerer Teil davon dafür da, dass gesagt wird, was es in Hamburg schon für tolle Reformen irgendwie gibt und dass sich ja dem schon sehr angenommen hätte. Also kann jetzt den Bericht nicht so als objektiv beschreiben, würde ich sagen. Es wurde, wie ich habe ich ja vorhin schon gesagt, ein Untersuchungsausschuss beantragt, auch wieder von Christiane Schneider. Es ist aber auch eine zentrale Forderung der Familie Taschke-Prü. Die haben gemeinsam mit ihren NebenklagevertreterInnen diese Forderung, ich glaube 2013 öffentlich gestellt, dass es eben so viele offene Fragen gibt, weshalb man Untersuchungsausschuss braucht. Untersuchungsausschüsse sind jetzt auch nicht so das Wundermittel, aber der entscheidende Vorteil ist, dass eben die Abgeordneten Akteneinsicht haben. Es kommt immer aufs Bundesland drauf an, wie viel und wie viel da geschwärzt wird, weil der Verfassungsschutz diese Akten zum Beispiel auch vorbereitet und entsprechend da eben nochmal schwärzend dran geht. Aber es gibt zumindest was, woran man sich so langhangeln kann. Der Antrag ist abgelehnt worden. Es wird also erstmal keinen Hamburger Untersuchungsausschuss geben. Und auch da wurde im Grunde gesagt, ja, alle Fragen sind doch schon beantwortet. Es gibt eben keine offenen Fragen mehr. Man würde ja sofort das machen, wenn es irgendwie neue Erkenntnisse für Hamburg gibt, aber gibt es halt einfach nicht. Und auch ein Untersuchungsausschuss könnte es nicht befragen. Dann wurde in den Reden vor der Bürgerschaft nochmal dargestellt, wie lange man da schon auch im Innenausschuss dran gesessen hätte, also sozusagen als persönlicher Leidensweg der Abgeordneten nochmal. Und dann eben gab es nochmal eine Innenausschusssitzung dazu, weil nämlich dieser Antrag in den Innenausschuss verwiesen wurde und dort wurde er eben letztlich abgelehnt. Wenn es um Gedenken geht, haben wir vorhin schon den Gedenkstein gesehen, statt Aufklärung hat Hamburg nämlich eine Straße umbenannt, die Taschke-Prü-Straße. Hier ist es noch falsch geschrieben und das S gehört noch so ein Akzent. Inzwischen ist das geändert worden, aber so sah das aus bei der Straßenumbenennung selbst. Die Familie selber wollte diese Straßenumbenennung nicht und wenn es schon eine Straßenumbenennung geben musste, dann hätten sie gerne die Schützenstraße. gehabt. Die Schützenstraße ist eben die Straße, in der Süleyman Taschkeprü ermordet wurde, wo eben auch dieser Gedenkstein, der darunter zu sehen ist, verlegt wurde. Aber da haben sich Anwohner beschwert, zum einen, dass es eben umbenannt werden sollte. Dann wurde plötzlich so ein Gesetz hervorgezaubert, dass eben große Straßen jetzt nicht mehr umbenannt werden sollen, sondern möglichst nur noch irgendwie kleine. Das wurde bei, ich glaube, dem Erfinder des Versands Otto wurde das nochmal ignoriert. Der hat nämlich eine größere Straße in Hamburg bekommen vorletztes Jahr. Aber die Taschkeprü-Straße ist eine Parallelstraße zur Schützenstraße. Die geht eben auch von der Stresemannstraße ab und geht dann so um die Ecke in die Schützenstraße rein. Die ist aber nur umbenannt bis zu der Kurve. Danach ist sie wieder die Kohlentwiete, so wie das eben vorher hieß. Und in der Taschkeprü-Straße ist eine Rückseite von einem Parkhaus, so eine Baustelle und irgendwie ein Getränkemarkt. Also das ist, dort wohnt einfach niemand. Ich glaube, da kommt ein Altersheim hin, aber im Moment wohnt da niemand. Und so war auch diese Straßenumbenennung. Also waren dann eben Reden und im Hintergrund hat dieser Getränkemarkt weitergearbeitet. Also genau, würdevoll geht da vielleicht etwas anders. Und ja, dann gibt es diesen Gedenkstein. Das mit der Schrift drauf, das ist das Offizielle von der Stadt und der rote Stern, den hat die Familie verlegt, weil die Schwester von Süleyman Taschkeprü, die schreibt zum Beispiel in diesem Buch Unsere Wunden wird die Zeit nicht heilen, wo eben sehr viele Angehörige der Opfer ihre Geschichte erzählen. Und dort schreibt sie, dass sie eben Süleyman Taschkeprü, der war so ganz beeindruckt von diesen Stern, die Stars eben in den USA bekommen und deswegen hat sie ihm eben auch so einen Stern verlegt, weil sie ihm das eben zu Lebzeiten sozusagen versprochen hat. Der Gedenkstein sieht jetzt nicht mehr so aus, hier kann man die Schrift noch ganz gut erkennen, aber als ich das letzte Mal da war, also die Schrift, die wäscht aus und die wird nicht richtig nachgezogen. Also da stehen zum einen, steht da so ein kurzer Erklärungstext und dann eben alle Opfer des NSU, aber das ist eben kaum noch zu lesen und ist auch wirklich relativ klein. Das ist eben das Gedenken, was stattfindet, aber ja, wo ich auch so ein bisschen unterstellen würde, dass man sozusagen sagt, ja, wir haben doch jetzt hier eine Straße umbenannt und das sozusagen vorschiebt und dahinter verschwindet, dass die versprochene Aufklärung eben ein Stück weit ausbleibt. Ja, und jetzt der letzte Punkt. Zum einen, also ne, dieses wie gedenkt man dem, das ist natürlich auch etwas, worüber wir uns Gedanken machen können. Und der letzte Punkt sozusagen nochmal, warum das wichtig ist, wie ich finde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das nicht nur so eine Art Selbstzweck ist, sondern das NSU-Netzwerk, die fünf, die vor Gericht sitzen, die sind eben nicht alle und die meisten von denen laufen eben frei rum. Die haben jetzt die Erfahrung gemacht, wie das ist, sowas durchzuziehen. Und es ist eben auch zu beobachten, dass bei der aktuellen rassistischen Mobilisierung viele alte Neonazis wieder aktiver werden. Also sie waren eben auch zwischenzeitlich aktive Neonazis, aber jetzt sieht man sie wieder auf der Straße. Also es gibt zum Beispiel die Aussage von einem alten Wegbegleiter von André Emminger, der in München angeklagt ist. Der wird dann gefragt, wo haben Sie denn den André Emminger das letzte Mal gesehen? Und der sagt dann, ja, bei einem Aufmarsch in Schneeberg gegen die Flüchtlingsunterkunft. Dort trifft man sich also, die alten Neonazis, noch mit Kinderwagen, also mit der ganzen Familie. Und in Hamburg ist das nicht unbedingt anders. Also auch da sieht man Wolf auf der Straße, eher in Beutzenburg, wo er jetzt wohnt, also Mecklenburg-Vorpommern, wo er eben MV Gida mit organisiert. Worch ist auch weiterhin Redner auf Demonstrationen. Also diese größeren Neonazis, die eben schon damals aktiv waren und eine Rolle damals gespielt haben, auch bei der Politisierung des NSU, die spielen jetzt also wieder und immer noch eine Rolle, wenn man eben auf die Neonazi-Szene guckt. Und vielleicht ähnlich wie in den 90er Jahren ist das Ganze eben getragen von einer entsprechenden gesellschaftlichen Stimmung, wo eben ja, gesellschaftliche Stimmung, gesellschaftlicher Rassismus ineinander greift mit Aktivitäten von Neonazi-Szene, mit Aktivitäten von der AfD, wo die Wahlergebnisse entsprechend aussehen. Und das ist eben eine Atmosphäre, wo damals der NSU draus entstanden ist. Und auch jetzt sind Neonazis untergetaucht, Sprengstoffanschläge von Neonazis mehren sich und so weiter. Deswegen glaube ich, dass man eben auch im Rückblick auf den NSU für die Zukunft etwas lernen kann, um das vielleicht zu verhindern oder zumindest diesmal zu erkennen, was da passiert. Weil das Ganze wurde eben getragen, auch von dem gesamtgesellschaftlichen Rassismus. Ja, vielen Dank.
Ja, wie gesagt, das war der zweite Teil der Veranstaltung Keine offenen Fragen, Hamburg und der NSU am 17.03. im Centro Sociale hat das Ganze stattgefunden, veranstaltet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wie am Anfang der Sendung gesagt, zusammengebastelt werden kann sich dieser zweite Teil mit dem ersten Teil auf einprozess.blogsport.eu und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.